Ich nutze die Gelegenheit, dass ihr steht und lade euch an, mit mir die Schrift zu öffnen. Wir möchten gemeinsam aus dem Römerbrief lesen, gleich aus dem ersten Kapitel. Und das lesen, was für Paulus seine Lebensaufgabe war. Das, was Paulus begeistert hat. Und das für uns eigentlich die Grundlage des Lebens darstellt. Und hier in Kapitel 1, Vers 16 bis 17, lese ich aus der Luther 2017 Übersetzung, was Paulus sagt. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht. Alle, die glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Amen. Herr, wir danken dir, dass du uns einlädst, dir zu folgen. Wie wir gesungen haben, Herr, möchten wir dir nachfolgen. Du hast uns gerufen durch deinen Sohn, der für uns gestorben ist, hast das Evangelium gesagt und wir möchten, Herr Jesus Christus, dir folgen aus ganzem Herzen. Ich bitte dich, dass du diese Botschaften segnest, dass du über diese Predigtreihe, über das Evangelium deine Salbung lässt, damit die, die reden, von dir gesalbt werden, von dir geleitet werden, ihr Leben erneuert wird und gleichzeitig die wir das Evangelium hören, erneuert werden, davon gepackt, gefasst werden und neue Lebenskraft, neue Begeisterung für dich entwickeln. Aber gleichzeitig Menschen, die vielleicht in der Dunkelheit waren, Menschen, die vielleicht geglaubt haben, im Licht zu sein, aber in der Dunkelheit gelebt haben, in dir Licht und Leben finden, Herr. Ich bitte dich um die Kraft und Salbung des Geistes, dass du wirkst. Wir haben nichts. Unsere Weisheit, unsere Kraft, alles, was wir tun können, Herr, ist nichts und kann nicht wirken. Es ist deine Kraft, Gott. Es ist dein Evangelium, dessen Wirken wir sehen möchten. Und dafür danken wir dir im Namen Jesu. Amen. Ihr könnt euch gerne setzen. Ich freue mich, dass ihr heute Abend hier seid, dass ihr euch Zeit genommen habt. So wie der Bogdi gesagt hat, manche sind von euch im Prüfungsstress, andere mit Jobs und andere Geschichten. Wir sind beschäftigt, das Leben ist busy und ich möchte euch enttäuschen, es wird immer voller. Wenn die Matura vorbei ist, dann wird es noch dicker. Wenn das Studium vorbei ist, ist es noch in Ruhe. Und so ist das Leben, aber seine und wir vertrauen auf den Herrn, dass er derjenige ist, der mit uns ist, der uns hilft und der auch wirkt. Gut, wir fangen heute eine neue Predigtreihe an und ich habe auch eine PowerPoint dazu. Und zwar, es geht um das Evangelium Jesu Christi und um das andere Evangelium. Als Grundlage haben wir den Text, den wir gelesen haben, aber auch den Text, den Paulus schreibt, den Korinthern vor allem. Und wir werden uns das auch noch anschauen im Laufe des Abends, wo er spricht, dass die Leute aus Korinth so rasch einem anderen Evangelium nachgeben und sich gegenüber diesem öffnen. Aber gehen wir mal an und ich möchte euch etwas zeigen. Gehen wir es an. Wenn die Fernbedienung mitspielt, dann gehen wir es an. Okay, eins zurück, nur die erste Phrase. Okay, du kannst vorklicken und einfach mit der Animation mitgehen. Okay, jetzt haben wir es. Gott liebt dich und hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Ich weiß nicht, wo ihr steht, aber ich weiß, dass die meisten von uns, wenn sie das sehen, ein gutes Gefühl haben und sagen, yes, yes, preach it. Das wollen wir hören. Und die meisten von uns erleben das, aber geben das auch weiter, dass das das Evangelium ist. Gott liebt dich und hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Ich möchte euch die traurige Botschaft sagen, dass das genau das Problem ist, indem wir hineinstürzen, dass das nicht das Evangelium ist. Auch wenn es Bestandteile hat, die Teil des Evangeliums sind, ja, dass Gottes Liebe wahrhaftig ist, Johannes 3,16, dass Gott einen Plan hat. Hier sind einige Dinge falsch. Und das, was das Evangelium oft verfälscht, ist nicht, dass alles total falsch ist und Jesus nicht Gott ist und wir starten mit großen Sachen und Freiheiten zu sünden, sondern es beginnt mit kleinen Sachen, die Halbwahrheiten haben, die dann aber eine tragische Richtung bringen. Und ich möchte hier eine zweite Aussage zeigen. Gottes Versprechen für die Gläubigen sind das ewige Leben und ein Kreuz, worauf sie sterben müssen. Das ist nicht meine Aussage, das ist die Aussage von Leonard Ravenhill, ein Mann, durch den Gott das Evangelium in Großbritannien verkündigt hat, gewirkt hat, viele Erweckungen vollbracht hat. Und das war seine Aussage. Was ist der Unterschied? Die zweite macht uns nicht so happy wie die erste. Und wisst ihr, was das Problem bei der ersten Aussage ist? Das Problem bei der ersten Aussage ist, dass wir im Zentrum sind. Wir sind so toll, so gut, so wunderbar, dass Gott uns einfach nur lieb haben kann, weil wir so toll sind. Und Gott hat einen wunderbaren Plan für unser Leben, damit wir happy sind, damit alles passt, damit es uns ja gut geht. Und viele Menschen akzeptieren das nicht, genau deswegen, weil ihnen gesagt wird, dass Gott sie liebt und sagen, ja gut, meine Tante liebt mich auch. Gott hat einen Plan für dein Leben. Ja gut, ich habe auch meine Pläne für mein Leben. Diese erste Aussage bringt uns ins Zentrum und es bringt unser irdisches Leben ins Mittelpunkt. Gott hat einen wunderbaren Plan für dich, dass du die Matura schaffst, dass du Karriere machst, dass du gesund bist, 150 Jahre alt wirst, 150 Millionen abkassierst und super unterwegs bist. Und das sind Fake News, das ist keine Good News. Weil Evangelium heißt gute Botschaft. Das sind leider Fake News, keine Good News. Weil das Evangelium handelt nicht um uns, sondern es geht, wie steht in der zweiten Aussage, das, was uns Gott verspricht, ist das ewige Leben und es basiert auf seiner Verheißung, nicht auf uns. Es ist seine Gnade und seine Güte. Und das Evangelium hat Jesus alles gekostet und es ruft uns und verspricht uns nicht, dass wir gesund sein werden, dass wir ein glückliches, irdisches Leben haben werden, dass wir reich sein werden, sondern Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz jeden Tag und folge mir nach. Und das schmeckt den Leuten nicht. Wir möchten aber auf das Evangelium Jesu Christi schauen und wir möchten in den nächsten Wochen uns das Evangelium Jesu Christi anschauen, biblisch, was es ist, welche Inhalte es hat und abwechselnd jede zweite Woche auch das andere Evangelium anschauen. Das heißt, uns ein kontemporänes, also ein zeitgenössisches Evangelium oder einen Strom anschauen, der zirkuliert und er versucht eben diesen Wohlstand, diese Prosperity durchzubringen und dies durch diverse Methoden macht. Und wir schauen uns eine Sache besonders an, die uns alle, die vor allem die Jüngeren betrifft, die wir oft so nicht verstanden haben. Weil, wie ich gesagt habe, es schleicht sich immer eine kleine Irrlehre, ein kleiner falscher Ansatz hinein und bringt dann und artet voll aus. Und eine Methode, wie dieses falsche Evangelium zu uns kommt, ist durch Musik. Und viele, viele Lieder, die ihr hört, sind vielleicht in sich okay, kann man vielleicht theologisch nicht so großartig verwerfen, aber dahinter steckt ein Evangelium, eine Ideologie, ein Lifestyle, der total daneben ist und von der Bibel abgeht. Und im anderen Evangelium werden wir diesen Strom untersuchen, weil es sind meistens nur ein paar wenige unterschiedliche. Und meistens, auch wenn sie getrennt sind, sie gehen in dieselbe Richtung. Ja? Hinter der Musik von Hillsong, hinter der Musik von Elevation, hinter dem ganzen Bethel-Konzern, kann ich es nennen, steckt ein anderes Evangelium, das weit, weit weg von der Bibel ist. Und das trojanische Pferd, durch das sie durchkommen und immer mehr Anhänger gewinnen, ist ihre Musik. Gott hat dich für was Größeres geschaffen. Gott will, dass du gesund bist, dass du happy bist. Sünde ist kein Problem für Gott, es ist lediglich ein Problem, dass du dich nicht entfalten kannst und dieser übertrüber Hero sein kannst. Du hast es, du kannst es, du bist es. Wir werden uns das ein bisschen anschauen im Kontrast und zurück zum biblischen Evangelium gehen. Und sehen auch, warum es gefährlich ist, dieses andere Evangelium. Und vielleicht ist es für viele von uns ein Weckruf, der uns zu Gott bringt und uns hilft. Warum studieren wir das Evangelium? Warum? Evangelium, das ist doch ABC, das machen wir damals, das haben wir damals gemacht, als wir uns getauft haben, dass man lernt, ja, Jesus liebt dich, er ist für dich gestorben, du bist ein Sünder und so weiter. Nein, 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 nein. Das Evangelium ist die Basis. Sie umfasst das gesamte Leben. Und wenn wir glauben, dass das Evangelium das Anfänger-ABC ist, haben wir keine Ahnung, was das Evangelium ist. Eigentlich kann niemand komplett sagen, ich weiß, was das Evangelium ist. Paulus, nach einem Leben lang voll Dienst im Evangelium, staunte über Gottes Plan, über Gottes Weisheit, über das Evangelium und hat nicht die komplette Tiefe begreifen können, weil es umfasst unser gesamtes Leben. Es ist die Weisheit und die Kraft Gottes. Eigentlich im Evangelium zeigt sich die Kraft Gottes am deutlichsten. Ich wage es zu sagen, dass die Kraft des Evangeliums deutlicher und fantastischer ist als die Schöpfungskraft Gottes. Weil bei der Schöpfung hat Gott die Welt aus nichts geschaffen. Durch das Evangelium bringt Gott einen miserablen, verdammten Menschen wie mich in eine innige, heilige und ewige Beziehung mit ihm. Es ist leichter, aus nichts etwas Schönes zu schaffen, als aus etwas Miserablem, vom Teufel Besessenem, etwas Schönes und Heiliges zu machen. Im Evangelium zeigt sich die Kraft Gottes. Warum studieren wir es? Wir möchten uns selber prüfen. 2. Korintherbrief, Kapitel 13, mit 5, sagt der Apostel Paulus zu Christen, zu einer Gemeinde: Erforscht euch selbst, ob ihr im Glauben steht. Prüft euch selbst. So happy-peppy dahinleben, ohne zu reflektieren, kann fatal sein, weil es oft zu einem bösen Erwachen führen kann, dass du eines Tages vor Gott stehst und sagst, ja, ich bin's. Und Jesus sagt, ich habe dich nie gekannt. Keine Ahnung, wer du bist. Wir haben nie eine Beziehung gehabt. Wie heißt du? Es geht nicht um die Erkenntnis, dass Gott nicht weiß, wer du heißt oder wer du bist. Es geht um diese Erkenntnis dieser persönlichen, realen Beziehung, die man durch den Glauben an das Evangelium bekommt. Wir sollen selber überprüfen. Und im 1. Korintherbrief 15 mit 1 und 2 sagt ebenfalls Paulus: Ich erinnere euch aber, Brüder und Schwestern, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, es wurde ihnen verkündigt, das ihr auch angenommen habt, indem ihr auch feststeht und durch das ihr auch selig werdet, wenn ihr so festhaltet, wie ich es euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr es umsonst geglaubt habt. Es reicht nicht, das Evangelium mal gehört zu haben. Es reicht auch nicht, eines Tages Jesus in dein Leben aufgenommen zu haben. Und wir werden in den nächsten Male auch hören, was es heißt eigentlich, Jesus im Herzen aufzunehmen. Es ist nicht so ein tränenvolles Gebet, wo ich sage, ja, komm in mein Herz, Jesus. Als ob wir Jesus eine so große Ehre erweisen, oh, danke, dass ich zu dir hineinkommen darf. Sondern indem ihr feststehen sollt und ihr nur dann selig werdet, wenn ihr so haltet, wie ihr es empfangen habt. Und hier heißt es uns zu überprüfen durch die Lektionen, durch diese Studienreihe, ob wir im Evangelium stehen und ob wir im Glauben vital sind. Für manche wird diese Studienreihe, hoffen wir und beten wir dafür, ein Weckruf sein, ein Aufruf aufzustehen. Und auch den Korinthern schreibt Paulus: Kommt endlich zur Besinnung und sündigt nicht länger. Die Kerle haben geglaubt, sie sind im Evangelium, sie haben ein sündiges Leben geführt und gesagt, Kumbaya, my Lord, wir haben eines Tages an dir geglaubt, a little bit of Jesus, Jesus loves me, Jesus loves you, aber sie haben in Sünde gelebt. Und er sagt, hey, wacht auf, das ist nicht das Evangelium, in Sünde zu leben und theoretisch zu glauben. Zu eurer Schande muss ich feststellen, sagt er einer Gemeinde, dass einige von euch Gott im Grunde gar nicht kennen. Und ich glaube, dass auch bei uns in der Gemeinde jugendliche Leute hier sind, die ein Leben lang aufgewachsen sind, weil die Eltern euch hierher gezerrt haben, die vielleicht auch getauft wurden, weil es leibend ist, mit Freunden in Weiß ein Tauffoto zu haben und hier im Becken zu haben gleichzeitig, die ein paar religiöse Regeln einhalten, die wissen, dass man keinen Sex vor der Ehe haben kann, aber diverse andere Probleme haben, aber sie kennen Gott überhaupt nicht. Sie haben eine religiöse Form adaptiert, die ihr Gewissen betäubt. Sie haben ein paar Dinge, die sie tun, die ihr Gewissen und ihre Religiosität befriedigen, aber sie kennen Gott eigentlich nicht und weder die Kraft Gottes in ihrem Leben. Und eigentlich macht sie die Beziehung zu Gott überhaupt nicht glücklich und sie leben eigentlich in Sünde und haben Dinge, die sie nicht loswerden können. Klingt das ähnlich für dich? Jesus möchte, dass du aufwachst. dass du ihn persönlich ehrlich kennenlernst, dass du seine Kraft in deinem Leben kennenlernst, dass du drauf kommst, dass das Leben als Christ nicht eine Selbstgeißelung ist, wo du dich zusammenreißt, nicht zu sündigen und wo dich die eigene Lust auffrisst, weil du im Fleisch lebst, sondern dass es ein Wandel in der Kraft Jesu Christi ist, durch den Heiligen Geist. Und ich bete, dass der Herr uns alle aufwachen lässt, wenn wir eingeschlafen sind oder niemals wach waren. Diese Serie an Predigten hat auch die Aufgabe und soll das Ziel verfolgen, uns, euch und mich zu beschützen. Zu beschützen vor diesen anderen falschen Evangelien, die kommen. Und Paulus sagt im 2. Korinther 11 mit 4, denn wenn einer zu euch kommt und einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr das recht gern. Die waren offen für alles. Vor allem, das waren eigentlich die Korinther, das waren diese, ich nenne sie Ghost Rider. Alles, was ein bisschen so nach Hokuspokus klingt, ein bisschen so mystisch, ein bisschen nach Heiligen Geist. Halleluja, komm. Mehr Prophezeiungen, mehr Wunder und Zeichen. Los, gehen wir es an. Wurscht, wie das Leben ist. Gehen wir es an. Aber es war ein anderer Jesus dahinter. Es war ein anderer Geist dahinter. Und es war ein komplett anderes Evangelium. Das klingt für mich mächtig nach diesen Bewegungen, die wir die nächsten Male kennenlernen werden. Die singen über Jesus, die beten um den Heiligen Geist, die predigen aus der Bibel, aber es ist nicht der Jesus der Bibel, es ist nicht der Heilige Geist und es ist nicht das Evangelium Jesu Christi, sondern was anderes, fake. Und wir machen diese Serie, um einfach zu verstehen, was die Wahrheit ist. Wisst ihr, wie man sich am besten vor Falschgeld schützt? Indem man das Original sehr, sehr gut studiert. Sehr, sehr gut studiert. Wenn man das, und auch Künstler, die Gemälde sehr gut kennen, die kennen von dem Stil, wie das gemalt ist, von der Strichführung, von den Farben, von allem, können sie auf den Autor zurückführen. Wenn du mir ein Poster von der Mona Lisa zeigst oder ein Original, keine Ahnung. Aber jemand, der das Original gut studiert hat, oh Mann, der riecht sogar, dass das Mona Lisa ist. Keine Ahnung, wie sie gerochen hat. Genauso auch wir. Wir versuchen, das Original zu studieren. Das Evangelium tiefgründig zu erkennen, zu studieren, zu kennen. Weil dann werden wir die Antennen hoch oben haben. Dann werden wir den Heiligen Geist in uns Licht geben lassen, dass wir dann unterscheiden können und alles, was fremd riecht, werden wir unterscheiden. Die Schafe gehen nur dem Hirten nach, einem Fremden gehen sie nicht nach, sondern laufen vor ihm weg. Warum? Weil sie den Hirten gut kennen. Wenn wir die Botschaft und die Stimme des Hirten kennen, folgen wir nicht einer Stimme des Feindes. Unser Problem ist oft, dass wir die Stimme des Hirten, das Evangelium, die Botschaft nicht kennen und lassen uns irreführen. Durch eine leibernde, moderne Gemeinde, durch einen leibernden, modernen Lobpreis, oder wie der andere gesagt hat, hey, dieser Worship Leader, der ist doch cool, man. Der hat extra Slimfit Jeans an. Der hat ein V-Neck-T-Shirt bis zum Nabel runterhängen. Cool, man kann auch ein bisschen Jesus cool ins Leben bringen und dennoch geheiligt sein, aber auch cool sein. Ne? Und wir gehen nach diesen Sachen. Aber wir möchten das Evangelium kennen und uns nicht so leicht beirren lassen. Folgt nicht jedem Geist nach. Prüft die Geister, sagt Paulus. Prüft sie. Durch welches Prisma? Durch meine Präferenzen? Durch mein Gefühl? Nein, durch das Evangelium. Durch das Evangelium. Und die Verirrung besteht darin, weil wir nicht das Wort Gottes kennen. Darum möchten wir es kennenlernen. Wir wollen aber auch diese Reihe studieren, damit wir zugerüstet werden. Das Wort aus 2. Timotheus hat schon der Andi heute gelesen und ich möchte es nochmal unterstreichen. Hier sagt Paulus dem Timotheus, verkünde den Menschen Gottes Botschaft, setz dich dafür ein, ob es den Leuten passt oder nicht. Und das ist ein großes Problem, dass das andere Evangelium ist maßgeschneidert nach den Menschen. Das echte Evangelium maßschneidert die Menschen nach dem Evangelium. Das Evangelium Jesu passt sich nicht an. Weder kulturell noch intellektuell. Das Evangelium passt sich nicht den Menschen an. Der Mensch muss sich dem Evangelium anpassen. Und Paulus sagt den Timotheus, ob es den Leuten passt oder nicht, rede ihnen ins Gewissen, weise sie zurecht. Oh hey, du musst Leute feel good. Du musst dazu bringen, dass sie sich gut fühlen. Nein, 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 weise sie zurecht. Rede ins Gewissen, ermutige sie auch. Tu all das geduldig und so, wie es der Lehre unseres Glaubens entspricht. Denn es wird eine Zeit kommen, in der die Menschen von der gesunden Lehre, vom wahren Evangelium, nichts mehr wissen wollen. Sie werden sich nach ihrem eigenen Geschmack Lehrer aussuchen, die ihnen nur nach dem Munde reden. Und wir möchten das nicht tun. Wir möchten das wahre Evangelium kennen, um das echte Evangelium den Menschen weiterzugeben. Weil nur das wahre Evangelium hat Kraft. Hudson Taylor, der Evangelist in China, der die Erweckung nach China gebracht hat, hat Folgendes gesagt. Gottes Werk, gemacht nach Gottes Willen, ermangelt niemals Gottes Werkzeug. Die große Lüge dieser ganzen coolen, modernen Bewegungen ist, dass sie versuchen, das Evangelium schmackhaft zu machen. Sie glauben, wenn man das cool rüberbringt, in einer coolen Schale eingebaut, in einer coolen Atmosphäre, in einer modernen Atmosphäre, die den Menschen so angenehm wie möglich ist, dass sie es aufnehmen werden und dass es wirkt. Falsch. Gott investiert niemals seine Kraft in menschlichen Evangelien. Gott investiert niemals und begleitet niemals mit seiner Kraft menschliche Interessen und menschliche Wege. Gottes Werk, gemacht nach Gottes Willen, wird immer Gottes Werkzeug haben. Und die Kraft Gottes wird nur das Evangelium Gottes begleiten. Niemals ein anderes. Da muss ein anderer Hokuspokus her. Da muss anders irgendwie Atmosphäre geschaffen werden, weil Gottes Kraft nicht dabei ist. Aber wir möchten zugerüstet werden, das Evangelium kennen und dann, wenn wir es den Leuten mitteilen, sei es in der Schule, sei es auf der Straße, sei es deinen Geschwistern, dass du das Evangelium pur, rein und klar weitergibst und Gott derjenige ist, der dann Menschenleben verändert. Ich weiß, wir waren auf der Straße vor vielen Jahren in Floridsdorf und da war jemand mit uns, der Erwin, so ein älterer Evangelist, der hat den ganzen Tag nur evangelisiert und da waren ein paar Jugendliche von uns dabei und sind ins Gespräch mit ihm gekommen, weil sie geglaubt haben, dass er irgendein Typ ist, der herumlungert und evangelisiert werden muss. Sie haben Traktate dabei gehabt und wollten ihm sagen, ja, wollen wir das Evangelium verkünden? Ja, okay. Und er hat so gespürt, dass er wirklich nicht bekehrt ist und wollte mal sehen, wo unsere Leute so stehen. Er hat mir das dann erzählt. War ein bisschen peinlich für mich, aber ja. War auch so ein Weckruf. Er hat gesagt, okay, was muss ich denn tun, damit ich errettet werde? Und sie haben gesagt, ja, du musst in die Gemeinde kommen und dann musst du dich taufen lassen. Ja, und das war es eigentlich. Sind es falsche Sachen, in die Gemeinde zu kommen? Nein. Paulus sagt, er soll die Gemeinde nicht verlassen. Ist es falsch, sich taufen zu lassen? Nein, das gehört dazu. Aber das ist nicht das Evangelium. Und viele von uns haben genau das gemacht. Sie kommen in die Gemeinde, sie lassen sich taufen und das war's. Und da ist nicht Gottes Kraft im Spiel. Und da ist nicht das Verständnis, dass wir unfähige, chancenlose, kraftlose Sünder sind, die nichts anderes machen können, außer zu sündigen und total angewiesen auf Gottes Gnade sind. Wir vor ihm total kapitulieren müssen, unser erbärmliches Leben aufgeben müssen und uns total ihm hingeben müssen, damit er uns vergibt und uns hilft, nicht mehr zu sündigen, sondern in ihm und für ihn zu leben. Aber das können wir nur, wenn wir mit dem Evangelium zugerüstet sind und das auch verstehen. Apostelgeschichte 14,3 steht dort, dass die Apostel das Evangelium verkündigten, das Wort Gottes. Und Gott begleitete mit Wundern und Zeichen das Evangelium. Und ich glaube, das ist oft ein Grund, warum wir uns Pfingstler nennen, an die Kraft des Geistes glauben, aber sie oft so wenig sehen in unserem Gemeindeleben oder in unserem Evangelisationsleben, weil vielleicht nicht die Klarheit des Evangeliums da ist, damit Gott dann sein Evangelium, das nur auf ihn besteht, begleiten kann mit Wundern und Zeichen. Und es gibt noch einen Grund, warum wir das machen. Dieses Studium muss in uns Begeisterung und soll in uns Begeisterung hervorrufen. Es ist wurscht, ob ich Theologie studiert habe, es ist wurscht, ob ich predige, es ist egal, wie lange du schon die Bibel liest, das Evangelium muss uns, wenn wir in das Evangelium hineinblicken, in uns diese Begeisterung für Gott, diese Begeisterung für Christus hervorbringen. Epheser 3, 18, 19 sagt, dass der Apostel Paulus spricht, dass durch den Heiligen Geist die Gemeinde in Ephesus diese Erkenntnis Jesu Christi und seiner Liebe bekommt. Warum? Denn nur so könnt ihr mit allen anderen Christen das ganze Ausmaß seiner Liebe erfahren. Ja, ich bete, dass ihr diese Liebe immer tiefer versteht, die wir doch mit unserem Verstand niemals ganz fassen können. Dann werdet ihr auch immer mehr mit dem ganzen Reichtum des Lebens erfüllt sein, der bei Gott zu finden ist. Wir können niemals es komplett erfassen, aber wir können tiefer tauchen. Du kannst vielleicht niemals bis zum Grund des Marianengraben tauchen. Das heißt aber nicht, dass du an der Oberfläche herumschwimmen musst. Du kannst tiefer tauchen. Du kannst tiefer tauchen. Und dem immer näher kommen in der Tiefe. Und wenn wir anfangen, es zu verstehen, indem wir uns damit beschäftigen, dann wachsen wir auch in der Fülle des Lebens. Unser Leben als Christen ist oft so erbärmlich, weil wir so oberflächlich unterwegs sind. Weil wir glauben, that's it. Wir kennen die Botschaft, wir haben den Kontrakt unterschrieben im Taufwasser, wir sprechen sogar im Zungen und sind sogar bei den Gemeinden in diversen Dingen mit dabei. Punkt aus. Und so seicht bleiben wir bis zum Schluss. Und wir haben keine Begeisterung für Jesus. Und das Christsein macht uns keine Freude. Glaubt ihr, dass, weil ich hier predige, das der Grund ist, oder ich durch das Freude bekommen kann? Vergiss es. Ich kann das extrem oberflächlich machen und ihr bekommt es gar nicht mit. Weil die Freude an Gott und die Begeisterung bekomme ich nur in meinem Tiefgang in das Wort Gottes. In meinem Tiefgang, wenn ich verstehe, wer Jesus ist. Eine Beziehung wird immer oberflächlich sein, wenn dort nur ein Smalltalk besteht. Wir sind eine so oberflächliche Generation. Sie muss gut ausschauen, sie muss sexy sein, er muss gut ausschauen, passt schon, wir heiraten, Halleluja, wir haben uns gefunden. Eine gute Beziehung, weil wir scharf aufeinander sind. Sorry, ich bin direkt, ich weiß. Und dann, ich kann sie nicht mehr ausstehen. Nach einem Jahr, wir scheiden uns. Beziehung besteht in einer engen Verbindung, ein Kennenlernen, ein tiefer Zusammenwachsen. Und ich glaube, so oberflächlich, wie wir oft in den menschlichen Beziehungen sind, sind wir auch mit Gott in der Beziehung. Und dann, ich liebe Gott eigentlich nicht mehr. Ja, weißt du, das Bibellesen gibt mir eigentlich nichts. Weißt du, ich bete, aber ich spüre eigentlich nichts. Weißt du, eigentlich macht mir das Ganze gar nicht Spaß. Warum? Weil wir keinen Tiefgang haben. Und wisst ihr, wir sind aber geschaffen, begeistert zu sein. Unsere Seele hungert nach Freude. Und weißt du, wenn du nicht in Gott die Freude findest und Begeisterung findest, dann wirst du es woanders suchen. Und das ist der Grund, warum unter uns so viele Leute sind, die von Lüsten besessen sind, von schmutzigen Dingen besessen sind, die ihre Leidenschaften nicht unter Kontrolle halten können. Warum? Weil sie irgendwo sich etwas Gutes tun wollen, irgendwo eine Begeisterung, eine Freude finden wollen. Warum? Weil sie in Gott nicht gefunden haben. Ich komme immer mehr drauf, dass wenn man frei sein möchte von diversen Süchten und Sünden, ich kann dir 50 Methoden geben. Ich kann mit dir 5 Stunden der Seelsorge reden, wie du von diversen Dingen wegkommen könntest. Aber das wird dir nicht langfristig helfen. Weil die beste Methode, weg von den Leidenschaften dieser Welt zu kommen, wisst ihr, welches ist? Eine noch größere Leidenschaft und Freude in Jesus zu finden. Und wenn du vor Freude in Jesus brennst, brauchst du nicht mehr aus zweiter Hand. John Piper nennt das christlichen Hedonismus. Viele glauben, Christsein bedeutet, sich nicht mehr zu freuen. Du darfst nicht lächeln. Du darfst nicht happy sein. Alles ist nur schwer und schwierig. Und wir tragen nur Lasten. Nein, das Christsein in seiner puren Form, in der Gemeinschaft mit Gott, ist so eine überwältigende Freude und Erfüllung, dass der größte Kick, den dir die Welt geben kann, das Größte, was du dir vorstellen kannst, dass die Welt dann folgen kann, verblasst, nichts ist. Nichts ist. Und wenn du so erfüllt und glücklich im Herrn bist, dann verliert eigentlich auch diese Lust der Welt ihre Anziehungskraft. Ich sage es immer so, wenn du dein Lieblingsessen gegessen hast, in deinem besten Restaurant oder das beste Essen, dann rausgehst, satt und happy nach einer super Vorspeise und ich weiß nicht, ob du Suppe magst oder nicht, aber eine super Vorspeise, Hauptspeise, das Lieblingsdessert, das du hast und so viel du willst und dein Lieblingsgetränk hast und du gehst raus und dann sagst, na, willst du eine kleine Wurstsemmel? Komm schon. Sagst du, geh weg bitte mit deiner Wurstsemmel. Lass mich doch in Ruhe. Wurstsemmel, sagt er hier. Ich bin so satt, habe das beste Essen meines Lebens gehabt und du kommst in der Wurstsemmel her. Wenn du aber ausgehungert bist, dahin kriechst und du siehst nur diese schönen Speisen der Vitrine, du gehst bei der Konditorei vorbei, du siehst das, ja, und da kommt jemand zu dir und sagt, na, dann ist die Versuchung groß. So ist auch mit der Versuchung, mit dem geistlichen Leben. Das Evangelium erfüllt uns, das Evangelium gibt uns Freude und das Evangelium möchte uns Gnade schenken, dass wir erfüllt und glücklich und begeistert sind. Und das möchten wir auch hier erfahren und hier in Jesus finden. Ja, es ist immer so, wenn ich aushole und dann bei einem Punkt bin, wo es weitergeht, überlege ich, ob ich noch einmal aushole oder nicht. Und ich möchte noch, ich mache nicht alles fertig, weil es ist zu viel für heute Abend. Aber ich möchte euch nur sagen, warum wir das Evangelium studieren, haben uns angeschaut. Wir möchten uns selber prüfen. Wir möchten zum Aufwachen animieren. Schutz vor Alternativen, die gefälscht sind, uns zurüsten, dass wir das Evangelium Gottes rein weitergeben und von Gott begleitet werden und auch an Begeisterung finden, wer Jesus ist, was er für uns gemacht hat, welche Fülle der Gnade wir in ihm bekommen haben, welchen Reichtum wir haben und wie erbärmlich alles ist, was der Teufel uns durch die Welt anbieten möchte, dass es nichts und eigentlich widerlich ist im Vergleich zu dem, was uns Gott gibt, egal wie hoch der Preis ist. Das Evangelium ist aber bleibt radikal exklusiv, also exklusivistisch. Und jegliche Methode, es zu verschönern, es anzupassen, es contemporary zu machen und es den Leuten nahe zu bringen, greift nicht oder bringt nur Kompromisse. Das Evangelium braucht keine Stützen, keine menschlichen Stützen. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es Gottes Kraft, sagt Paulus. Es wird immer so sein, das reine Evangelium wird anstößig für die Menschen sein. Man kann es ihnen nicht appetitlich machen, außer man macht einen Kompromiss. Aber für den Menschen, der auf dem Holzweg ist, wird das Evangelium Anstoß hervorbringen. Es ist nicht automatisch annehmbar, überhaupt nicht. Warum? Weil es gegen den Strom ist. Und ich nenne ganz kurz drei Ströme der Zeit, die dem Evangelium total entgegensteht. Der erste Strom, Relativismus. Es gibt nichts Absolutes. Es gibt nichts Absolutes. Das ist das, was die Welt euch eintrichtert, in der Schule, in der Gesellschaft, das wird uns eingetrichtert. Es gibt nichts Absolutes und wehe, du kommst mit dem Anspruch einer absoluten Wahrheit. Wehe, du kommst damit. Das ist der Relativismus der Zeit. Es gibt einen Pluralismus. Es gibt viele Wahrheiten und jeder hat seine Wahrheit. Jeder bastelt sich die Wahrheit vom Kontext, wo du aufgewachsen bist, durch das, was du liebst. Du entscheidest, welche Wahrheit du für dich magst und du lebst sie. Und du musst auch die anderen natürlich tolerieren, weil die ist genauso wertvoll wie deine. Weil sie ist geprägt von deinem Lebensumfeld und von deinen Präferenzen und von deinem Charakter. Und Humanismus ist auch ein Kriterium. Das heißt, der Mensch steht im Mittelpunkt. Es geht nicht um Wahrheiten, es geht darum, nicht die Gefühle zu verletzen. Es geht nicht um Wahrheiten und wenn eine Wahrheit die Gefühle verletzt, wehe uns in dieser Gesellschaft. Weil der Mensch ist im Zentrum, sein Wohlbefinden, er muss es gut gehen, er ist im Zentrum, alles dreht sich um uns. Und das Evangelium kommt und sagt, wisst ihr was? Genau in die andere Richtung. Und es kommt Jesus und sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und er peitscht total gegen diese Dinge, gegen den Relativismus, gegen Pluralismus, gegen Humanismus. Er geht gegen den Relativismus und sagt, wisst ihr was, ich bin nicht ein Weg, ich bin der Weg. Das ist ein absoluter Anspruch. Es gibt keinen anderen Weg, es gibt den Weg. Ich bin nicht ein Weg, ich bin der Weg. Ganz, ganz wichtig, der Artikel. Ich bin der Weg. Er geht gegen den Humanismus und sagt, wisst ihr was, ich bin das Leben. Ohne mich gibt es kein Leben. Nicht der Mensch ist der Mittelpunkt, ich bin das Leben. Ohne mich gibt es kein Leben. Ich bin im Zentrum. Und er geht gegen den Pluralismus, dass es mehrere Möglichkeiten gibt, mehrere Wahrheiten. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ja, wisst ihr, wenn diese zweite Phrase weggefallen wäre, dann hätten wir sagen können, okay, das hat Jesus gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, schön und gut. Aber er setzt noch eines drauf und sagt und verneint auch alles andere und schließt alles anders aus. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und jagt komplett gegen den Pluralismus und sagt nein. Deswegen kannst du in der Gesellschaft über Gott reden. Deswegen konnte ein Freund von mir, der in Amerika auch die Ausbildung zum Krankenhausseelsorger gemacht hat, wie ich, ihm wurde gesagt, bei einem Treffen mit allen Seelsorgern von verschiedenen Denominationen, bitte ein Gebet, aber erwähne nicht den Namen Jesus. Sage Gott. Gott ist ein sehr flexibler Begriff für manche Menschen, für viele Menschen. Weil diesen Begriff kannst du so schön in deine Form hineingeben. Für manche streichelt vielleicht wie ein Pudel, für andere ist schon gut. Wenn du aber über Jesus sprichst, da geht die Hölle los. Weil mit Jesus kommen auch die exklusivistischen und radikalen Ansprüche. Aber das ist das Evangelium. Und wisst ihr, mit diesen Dingen und auch mit der Tatsache, dass wenn Jesus der Weg ist, wir keine Chancen haben und Sünder sind und in uns nichts Gutes wohnt und wir total erbärmungslos verfallene Menschen sind, die gegen Gott gesündigt haben und Gottes Zorn auf uns gerufen haben und nur durch Jesus herauskommen von da, möchte ich euch sagen, menschlich ist es unmöglich, das Evangelium zu akzeptieren. Und die Leute, die das andere Evangelium verkündigen, wissen das. Wenn du bei der Bibel bleibst, wenn du das Evangelium so verkündigst, wenn du über die Sünde sprichst, wie die Bibel spricht, über Gottes Herrlichkeit, wie die Bibel spricht, über die Notwendigkeit, Buße zu tun, dein altes Leben aufzugeben, werden dir die Leute weglaufen. Du wirst kein VIP-Prediger durch das. Du wirst nicht applaudiert werden. Die Leute werden dich beschimpfen, aus dem Weg laufen. Und es wird schwer sein, dass sich Menschen bekehren. Und du wirst es nicht durch deine Rhetorik, durch deine Worship-Zeit, durch die Ambiente, durch die Lichtereffekte, durch die Marketingmethoden, wo Millionen hineingebuttert werden, durch die Shows, durch die coolen Lieder, die dich emotionell in die Höhe treiben, in Partystimmung und dann melancholisch in die Tränen treiben, damit wirst du nicht verwirrt. Das wirst du brauchen, weil du hast sonst keine Chance. Aber genau das ist es, dass das Evangelium einzigartig macht. Paulus schämt sich nicht des Evangeliums und sagt, es ist eine Kraft Gottes, die selig macht. Alle, die glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Genau diese Unmöglichkeit macht uns total abhängig von Gottes Kraft. Und damit ein Mensch sich bekehrt und das Evangelium aufnimmt, bedarf es an Gottes Kraft. Das heißt, dass wir auch als Gemeinde unfähig sind, Menschen zu verändern. Unfähig sind, Menschen zu befreien. Ist mir egal, wie gut er predigt, ist mir egal, wie cool der Lieder komponiert, ist mir egal, was er kann. Aus Gottes Perspektive können wir nichts tun. Das Evangelium ist Gottes Kraft. Und der Mensch im Dienst arbeitet total abhängig von Gottes Kraft. Warum glaubt ihr, sagt Paulus, ich bin zu euch gekommen und habe nicht mit Menschenweisheit und Rhetorik das Evangelium verkündigt, damit es nicht nichtig gemacht ist, sondern mit der Kraft, die der Heilige Geist gibt. Und Paulus wollte nicht, auch wenn er Theologe war, und rhetorisch gut unterwegs war, er wollte nicht in dem das Evangelium bestehen lassen, sondern in Gottes Kraft. Und das hat ihn so effizient gemacht. Die Tatsache, dass er darauf bestanden hat, dass Gottes Kraft wirken kann und die Menschen erneuert und wirkt. Gott stützt sein Evangelium mit seiner Kraft. Das andere Evangelium braucht Stützen. Das andere Evangelium muss verwässert werden, muss abgeändert werden, braucht coole Effekte, damit die Leute irgendwo in der Nähe bleiben. Aber es verändert auch keine Menschen. Ich möchte hier sagen, dass es für uns zwei wichtige Dinge gibt. Eine Ermutigung. Die Tatsache, dass das Evangelium schwer zu akzeptieren ist, bringt uns eine Ermutigung. Und zwar, wenn wir das Evangelium, auch wenn wir nicht großartige Prediger sind, auch nicht irgendwelche Effekte haben und auch nicht Millionen Budget für Marketing haben und Worship-Bands und Nebelmaschinen und irgendwelche coolen Konzerte und über Revival-Events, wenn wir das Evangelium klar und wahrheitsgemäß verkündigen, dann sichert uns Gott zu, dass seine Kraft uns begleitet und Menschenleben verändert. Egal, wie groß oder klein du bist, verkündige das Evangelium wahrheitsgetreu. Und Gott wird es beehren mit seiner Kraft, die wirkt und arbeitet. Aber gleichzeitig ist hier auch eine Ermahnung. Die Ermahnung ist, dass es nicht an unserer Überzeugungskraft liegt, auch nicht an unserer Argumentation, mit der können wir nichts tun. Es ist Gottes Kraft. Und wehe jemandem, der das Evangelium verändert, damit es schmackhaft gemacht wird den Menschen. Das Evangelium muss nicht schmackhaft gemacht werden, es muss verkündigt werden. Und es besteht auch darin, auch seine Kraft, dass er den Menschen zeigt und vor die Nase wirft, wer er ist und ihn vor dem Kreuz Jesu Christi niederknien lässt und seine Gnade kennenlernt. Ich werde nächstes Mal, also übernächstes Mal eigentlich, weitermachen und das Evangelium gehen. Wir gehen uns das Ganze schrittweise an. Bis dahin möchte ich dich einladen, aufzustehen mit mir heute Abend. Und ich werde über einige Sachen hier springen. Und wenn ich zurückkomme auf die letzte Folie, möchte ich einem Test unterstellen. Und zwar, der Test ist in 2. Korinther Kapitel 5 mit Vers 17. Wenn jemand das Evangelium wirklich kennengelernt hat, wenn jemand die Kraft Gottes kennengelernt hat, sagt uns die Bibel, dass wenn jemand in Christus nun ist, ist das Alte weg und er ist eine neue Kreatur geworden. Ja, der Christ hat Kämpfe. Ja, der Christ hat seine Höhen und Tiefen. Aber er wandelt in der Kraft Gottes als Sieger, nicht als ein Knecht des Teufels. Wenn ich über mein Leben glaube, dass ich das Evangelium kennengelernt habe, aber ich bin gebunden in der Sünde, es hat sich nichts verändert in meinem Leben, dann möchte ich dir sagen, es besteht sehr, sehr nahe die Möglichkeit und sie ist sehr, 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 sehr groß, dass du vielleicht das Evangelium nie wirklich kennengelernt hast. Und Gott weist dich heute nicht zurecht und schickt dich weg, sondern es ist ein Ruf, näher zu kommen, dich ihm komplett hinzugeben. Die schöne Sache ist, dass du nichts leisten musst aus eigener Kraft, diese Veränderung hervorzurufen, sondern lediglich es annehmen musst. Mit der Einsicht, dass du ein Sünder bist, mit der Einsicht, dass du unfähig bist und dass du einsiehst, Glaube bedeutet einzusehen, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist, dass Jesus dich frei machen kann, aber zweitens, dass es keine andere Möglichkeit gibt. Das heißt, hör auf an dich selber zu glauben, dass du es kannst. Oh, das ist total gegen den Strom der Zeit. Selbstvertrauen. Motivier dich. Push dich. Du kannst es. Du bist es. Nein, du bist nichts. Du kannst nichts. Und wenn du weiterhin versuchst, dein Leben in den Griff zu bekommen, wird es dich noch mehr auf die Schnauze hauen. Und Gott wird es zulassen, dass du weiter auf die Schnauze fällst. Weil es ist Götzendienst. Es ist der Glaube an dich selbst. Wir können nicht gerecht werden selbst. Wir können unser Leben nicht verändern. Wir können es nicht besser machen. Auch wenn wir uns noch so sehr anstrengen. Glaube an Jesus. Lass ihn über dein Leben kommen. Lass ihn wirken in dir. Und lass dein Leben total in seine Hände. Wir werden jetzt zum Schluss beten, den Herrn anrufen. Und ich werde das jedes Mal machen. Und ich werde mich nicht dafür schämen, wenn du dein Leben nicht im Griff hast. Wenn du keine Sicherheit der Rettung hast. Wenn du einfach siehst, dass du weit weg von Gott bist. Mach den Schritt und gib dein Leben total in Gottes Hände. Gib die Kontrolle in seine Hände. Gib auf, gib die Sünde auf. Gib das Vertrauen auf deine eigene Anstrengung auf. Und komm zum Herrn Jesus und bitte ihn, dass er sich dir neu offenbart und dich kennenlernt. Das ist einer der Zwecke, warum wir diese Studienreihe machen. Leute, die das Evangelium kennengelernt haben, Leute, die das Evangelium erlebt haben, sind die Leute, die am geeignetsten sind, das Evangelium weiterzugeben. Das Problem dieser falschen Propheten, dieser falschen Evangelisten, dieser Pseudo-Christen, kann ich sogar sagen, ist, sie verkündigen ein falsches Evangelium, weil sie selber das echte Evangelium nicht in ihrem Leben erlebt haben wahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich. Wenn wir es weitergeben wollen und die Kraft sehen wollen, müssen wir es zuerst in uns erleben und sehen. Gehen wir ins Gebet, rufen wir den Herrn an und bitten wir seinen Namen über unser Leben. Amen.